Also so ein Lin Chen-Yu, Top-Spieler, also der aufstrebende Star, aber gegen Abwehr ist er einfach eine Pfeife, das muss man einfach so sagen.
Das sind schon tolle Bilder, gar keine Frage. Wichtig ist, dass man den Slogan Table Tennis for All nicht ganz vergisst.
Ich nehme auch zu Protokoll, dass ich nicht eingeladen wurde. Ich dachte, ich spiele eine wichtige Rolle in deinem Leben, aber das habe ich mich wohl getäuscht.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time!
Hallo und herzlich willkommen, liebe Tischtennis- und Podcast-Fans, zu unserer ja Geburtstagsfolge, wollte ich schon fast sagen, denn ihr wisst sicherlich, in den letzten Tagen sind zwei Legenden 40 geworden, und zwar der Timo Boll und der Richard Brause. Herzlichen Glückwunsch, Richard, zum Geburtstag.
Benedikt, also vielen Dank für dieses ganz herausragende Ständchen. Ich wusste ja gar nicht, dass du quasi über ein angeborenes Musikinstrument im pfeiferischen Bereich verfügst. Also vielen, vielen Dank. Ja, du hast auch fast jeden Ton getroffen. Die Betonung liegt auf fast.
Ja, ich habe das auch damals bei den Scorpions eingepfiffen. Das habt ihr sicher sofort...
Ist mir so vor. Wie heißt der? Klaus?
Meine.
Ganz genau so, ja. Also beste Grüße gehen raus für den Fall, dass er das hört. Ich glaube, der wird dich dann nochmal reaktivieren.
Ja, nee, pfeifen ist nicht so... nicht so meine Stärke, auch das mit dem Alter ist auch nicht so meine Stärke, mir das zu merken. Aber wie sagte Timo H., ist just a number, Richard. Du hast tatsächlich Geburtstag gehabt, einen Tag nach Timo, bist aber nicht ganz 40 geworden, aber knapp drüber. Wie hast du gefeiert?
Ja, im ganz kleinen Kreis. Ich mache dann, oder der Plan ist ja immer so, dass man ein paar Jahre aufarbeitet und dann zu einem ganz großen Rundumschlag ausholt. Aber im Augenblick ist der große Rundumschlag wirklich im ganz kleinen Kreis gewesen. Und ich verrate das mal, da steht eine 5 und da steht eine 3. Das braucht man im Augenblick nicht ganz groß feiern.
Okay, ich nehme auch zu Protokoll, dass ich nicht eingeladen wurde. Aber gut. Ich dachte, ich spiele eine wichtige Rolle in deinem Leben, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Du spielst eine herausragende Rolle, spätestens jetzt hier nach diesem Whistle-Auftritt. Und ich glaube, wenn wir dann also dann demnächst mal wieder einen runden Geburtstag feiern, dann nehme ich dich als Special Act oder Special Guest Star raus und dann kannst du vor der ganzen Tischtennis-Community nochmal deine Gesanges- und Pfeifekünste unter Beweis stellen. Das wird spannend.
Das wird spannend. Apropos Geburtstag, auch wir sind ein Jahr alt geworden, Richard. Unsere erste Folge haben wir am 19. März 2020 aufgenommen.
Kann man da schon laufen eigentlich?
Bitte?
Kann man da schon laufen? Mit einem Jahr?
Kann man da schon...
Oder sind wir noch am Krabbeln? Das ist die Frage, die ich jetzt habe,
im übertragenen Sinne. Ich hätte gesagt am Stolpern, aber... Aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut durchs erste Jahr gestolpert. Zumindestens... Glaube ich das, Richard. Was meinst du?
Es ist wichtig, auch ein bisschen unbegründetes Selbstvertrauen an den Tag zu legen. Nein, also im Ernst, ich glaube, wenn man überlegt, wie das mal so mit deiner, in Anführungszeichen, Idee oder Corona-Schnaps-Idee oder wie man es auch immer betiteln wollte, wie das mal angefangen hat. Und ja, ich glaube, dass das mittlerweile echt angekommen ist. Deswegen hatte ich mal überlegt, ein Jahr, also wir sind über die Krabbelphase raus, und wir haben noch eine Menge vor, Benedikt, oder?
Ja, es ist erst der Anfang.
Das ist erst der Anfang.
Dafür, dass wir schon ein Jahr labern, ist ziemlich wenig Tischtennis gespielt worden in der Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch der Zeitpunkt, uns bei unseren Zuhörern zu bedanken, an alle da draußen, für die Treue, dass ihr uns ertragen habt und auch für das zahlreiche Feedback, was ja Gott sei Dank meistens positiv war, sonst hätten wir wahrscheinlich schon längst aufgehört.
Die Säge gestrichen, genau.
Wären abgesetzt worden. Aber dennoch, schreibt uns doch bitte immer gerne, dass wir im zweiten Jahr noch besser werden, was euch gefallen hat und was euch nicht so gefallen hat. podcast@tischtennis.de oder über unseren Instagram-Kanal oder per Post oder per Fax.
Per Fax?
Ja, und DTTP, die haben, glaube ich, noch ein Fax. Also ich glaube, wir haben noch ein Faxgerät beim Deutschen Tischtennisbund, oder?
Gibt's das noch? Ich habe mal versucht, bei mir eins einzurichten. Hat nicht funktioniert mehr.
Ja, es ist aber nicht mehr die neueste Technologie. Apropos neue Technologie, wir sehen uns auch zum ersten Mal, gell? Diese Software, die wir benutzen, hat jetzt die Videofunktion eingeführt und ich sehe den Richard da im Keller sitzen. Das ist wirklich herausragend.
Ja, das ist mein Kellerbüroraum sozusagen. Ich fühl mich hier aber wohl. Wir haben aprikosenfarbene Wände. Das war die Lieblingsfarbe oder ist die Lieblingsfarbe meiner Frau. Insofern sitze ich jetzt hier im Aprico Room.
Ja. Ich sehe auch schon unserem Gast die Ohren bluten. Das ist der Vorteil von den neuen Videos. Deswegen sollen wir jetzt lieber zu ernsthaften Themen kommen. Es war nämlich, ich würde sagen, der offizielle World Table Tennis Restart, mal abgesehen vom letzten Herbst, wo ja nur ein sehr exklusiver Kreis in China spielen durfte. Ja, und jetzt gab es in Doha, in Katar, den ersten richtigen Start. Und wir haben jemanden da, ein Zeitzeugen, hätte ich fast gesagt, ein Live-Zeugen, der hautnah vor Ort war, vom Anfang bis zum Ende, den Herrn Bundestrainer Jörg Roßkopf. Rossi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir nach den ersten 5 Minuten?
Ah, Wahnsinn, was ihr alle schon erzählt habt. Weltklasse. Aber ich muss da eins anfügen. Auch die Legende Bastian Steger hatte Geburtstag gehabt jetzt. Er ist 40 geworden. Also 3 Legenden hatten in kurzer Zeit Geburtstag. Und deswegen auch nochmal, vielleicht nochmal ein Ständchen zu Bastian Steger. Aber das lassen wir jetzt mal. Also wir sagen einfach, ja, dass 2 Spieler 40 geworden sind und einer ist ein bisschen älter geworden.
Richtig. Eigentlich war das auch der Plan, dass ich dann noch den Schwenk mache zu Basti Steger. Hab ich natürlich wieder vergessen. Am 17. glaube ich, August.
Am 15. Am 19.
19.
Ja. März. Ja. Ist Basti Steger 40 geworden. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Den müssen wir auch mal einladen, habe ich dem Richard schon gesagt. Der hat sich ja auch die ein oder andere lustige Anekdote zu erzählen aus den vergangenen Jahren und ist ja auch ein sehr unterhaltsamer und angenehmer Mensch.
Genau.
Ich sehe Kopfnicken.
Ich sehe Kopfnicken im Podcast. Das ist eine neue Dimension.
Ja, das stimmt. Aber lasst uns zu World Table Tennis kommen, Rossi. Mit welchen Gefühlen bist du letzte Woche aus dem Flieger ausgestiegen in Frankfurt nach den 2 Wochen, die du dort warst?
Eigentlich war es wirklich eine tolle Veranstaltung gewesen. Also ich sag mal, die ersten 2-3 Tage waren echt grenzwertig gewesen. Habe ich ja dann auch in einem Interview auch dann kundgetan und das hat dann auch ein paar Wellen geschlagen in Katar und bei WTT. Aber so ist es nun mal, wenn man was Neues anfängt, dann ist das eine oder andere vielleicht dann auch nicht so gut gelaufen. Aber die haben schnell dann aufgearbeitet und dann war es eigentlich wirklich ein relativ gutes Turnier. Man muss einfach sagen, dass der Hauptaugenmerk natürlich auf diesem neuen Octagon-Tisch ist. Das sieht man auch im Fernsehen, dass da natürlich auch alles perfekt ausgeleuchtet mit dem Einmarsch der Spieler. Das ist alles gut. Die Trainer sind immer noch im Dunkeln, sitzen da und werden irgendwann dann als Trainer noch nicht mal vorgestellt, sondern dürfen dann irgendwann auch noch mal was sagen. Aber ich sag mal, die Spieler werden da gut reingeholt und was ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte ist es einfach so, dass der Tisch 1, der Center Court halt wirklich dann perfekt eigentlich ist, aber leider auf Tisch 2 bis Tisch 8 da eigentlich wenig Wert gelegt wird und das müssen sie einfach noch verbessern. Also ich wünsche mir einfach, dass auch die Spieler, die an Tisch 2 bis 8 dann zur gleichen Zeit spielen, denen auch den Respekt zollen, weil als Beispiel Tisch 1 ist Einmarsch, aber an Tisch 2, 3, 4 bis 8 laufen ja die Spiele schon und das hat halt auch keinen interessiert. Also die Musik war laut, Bekanntgabe der Spielpaarung an Tisch 1 war laut gewesen. Also da waren öfters auch da mal Spielunterbrechungen an den anderen Tischen und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil auch die kämpfen ja um den Einzug dann vielleicht in die nächste Runde und das war ein bisschen schwierig. Aber ich bin eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, mit positivem Gefühl ausgestiegen aus dem Flugzeug und nachdem wir wirklich sehr, sehr viele Tests machen mussten, war eigentlich auch alles okay gewesen.
Ja, Richard, als Hommage an einen, der auch jetzt 60 geworden ist gestern, was war von deinem Gefühl her das Feeling?
Ja, also ich habe mich ja mit Rossi oder auch mit Xi immer wieder auch über WhatsApp ausgetauscht. Wir haben auch einige Male telefoniert. Es ist, denke ich, schon wichtig, dass wenn man so ein, ja, ich will mal sagen, in Anführungszeichen, neues Baby zur Welt bringt, dass man da eben sehr, sehr offen ist und guckt, was kann man eben noch verbessern. Rossi hat die Präsentation am Haupttisch vorgestellt. Das sind schon tolle Bilder, gar keine Frage. Wichtig ist, dass man den Slogan Table Tennis for All nicht ganz vergisst und nicht nur Table Tennis for One Table macht. Trotzdem muss man unterm Strich sagen, dass wir natürlich sehr, sehr glücklich sind, diesen internationalen Wettkampf wieder eben gespürt zu haben. Wir waren am Anfang auch schon so ein bisschen unsicher, wie genau geht das Hygienekonzept auf. Aber durch diese Vielfachtestungen haben wir halt schon das Gefühl gehabt, dass das ein vernünftiges Hygienekonzept war und was uns eben am Anfang negativ aufgestoßen ist, dann aber nach zwei Tagen dann doch ganz gut gefallen hat, ist, dass man eben ein paar Sachen seitens der Spieler, seitens der Trainer vor Ort, das angemahnt wurde, umgesetzt hat. Da gibt es sicherlich auch noch eine Menge zu tun. Und trotzdem sind wir erstmal froh, erstens, dass ja international wieder gespielt wurde und zweitens vor allem aber, dass unsere Jungs und Mädels alle wieder gesund zurückgekommen sind.
Ja, das war auch so der Eindruck aus Mediensicht. Das war am Anfang auch sehr holprig mit den Ergebnissen und auch mit der Informationsübermittlung. Es wurde dann aber eigentlich ganz besser, eigentlich ganz gut. Auch der Zugriff für uns Medienvertreter auf Fotos und auf Informationen, auf Resultate und so war dann wirklich ganz gut. Aber Rossi, du hast es schon ein bisschen angerissen, aber was war denn aus deiner Sicht wirklich der größte Unterschied, erstens zu Turnieren vor Corona, also zu ganz normalen World Tour Turnieren und zweitens dann zu der China Bubble, die wir im Herbst hatten letzten Jahres?
Ja, der große Unterschied war gewesen, dass im Gegensatz zu der China Bubble jetzt auch alle Spieler dort teilnehmen konnten oder der größte Teil der Spieler teilnehmen durfte. Wir mussten ja nur zwei Tage in Quarantäne. In China war es ja deutlich länger gewesen, was auch wirklich auch mental eine größere Anstrengung gewesen ist. Also Katar war eigentlich für uns ein ganz normales Turnier gewesen. Paar Sachen, die natürlich verbessert werden muss. Und ich hoffe es, dass auch in Zukunft in irgendwie ein Gremium vom WTT auch Leute reinsetzen, die wirklich auch von der Sportart die Ahnung auch haben, auch wissen, was die Spieler auch wollen. Das war jetzt mein Anliegen auch dort. Also wir haben sehr viele Gespräche dort führen müssen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eher als Politiker dort gewesen, wie als Trainer, weil wir haben viele Gespräche geführt, vieles, was angemahnt worden ist von den Spielern und was mir dann auch so ein bisschen oder was mich auch so ein bisschen gestört hat. Es wurde wenig über das Tischtennis gesprochen, also viel wirklich über Sachen, die hätten verbessert werden können. Aber es wurden viele Sachen umgesetzt, dann war es auch okay gewesen. Die Turniere waren eigentlich so wie davor auch die internationalen Turniere der ITTF bei den Turnieren gewesen, war eigentlich nur der Unterschied vom Center Court, ja, das war wirklich total anders gewesen. Aber ja, im Endeffekt war es ein guter Start gewesen. Natürlich können auch viele die Frage stellen, wieso gibt es internationale Turniere aktuell, wenn man das jetzt gesehen hat, was bei der Leichtathletik los war jetzt. Aber im Endeffekt war das Hygienekonzept wirklich gut gewesen. Die haben es gut umgesetzt. Wir haben viele Testungen gehabt. Die haben das in den Hotels wirklich sehr gut gemacht. Wir hatten nur Zugang, hatten zwar ein Mega-Hotel mit dem Kempinski-Hotel gehabt, aber haben den Pool und den Strand nur vom Hotelzimmer aus gesehen. Wir durften nicht runter. Wir waren wirklich nur im Zimmer, im Essensraum und wurden dann über den Hintereingang oder Ausgang dann in den Bus gesetzt und dann in die Halle gefahren. Also im Endeffekt bist du nur in Kontakt gewesen mit Tischtennisspielern und da wurdest du ja 7 Tage vorm Turnier, 48 Stunden vor Abflug, direkt am Flughafen dann bei der Ankunft und dann eigentlich jeden 5. oder 6. Tag und wir sogar am Ende jeden Tag dann getestet. Also das war wirklich ganz gut gewesen. Die Turniere kosten viel, aber gut, wenn man es bezahlt, dann ist es okay.
Hast du eigentlich mal nachgezählt, wie viele Corona-Tests du schon gemacht hast in den letzten Monaten bei deinen Tischtennisreisen? Kannst du es abschätzen?
Also gut, in China hatten wir ja gefühlt jeden 2. Tag einen gehabt und wir waren ja fast 4 Wochen dort. Also und jetzt in Katar hatten wir eins, zwei, drei, vier. Also hatten wir 7 oder 8 Corona-Tests gehabt in den 14 oder 17 Tagen, wo wir dort waren. Zum Glück waren wir auch so lange da gewesen. Das heißt ja, dass die Spieler lange und gut gespielt haben. Und das ist ja das, was für uns jetzt und für mich jetzt auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Wir biegen ja in die Zielgerade Richtung Olympia ein, ob es jetzt stattfindet oder nicht. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen. Wir bereiten die Spieler so vor, auch wenn es ohne Zuschauer ist. Aber aktuell steht es ja noch im Turnierkalender drin und die Europameisterschaften. Deswegen war es jetzt nochmal ein gutes Turnier gewesen. Auch wenn die Chinesen nicht da waren, einfach nochmal eine Formüberprüfung für die nächsten Wochen, die jetzt kommen, weil es geht ja wirklich sehr, sehr schnell jetzt auf EM und auf Olympia zu.
Ja, das war schon eine gute Überleitung, Richard, vom Rossi auf den sportlichen Teil. Lass uns darüber reden. Welche Erkenntnisse hast du denn aus dem sportlichen Bereich gezogen als Sportdirektor? Zum einen natürlich von unseren Startern, aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick auf andere Nationen.
Also zunächst mal war schon auffällig, dass ja, es relativ viele Überraschungen insgesamt gegeben hat. Ich sag mal jetzt so als ein Beispiel, war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, wenn ich mir einfach die Ranglistenpositionen angucke, dass ein Darko Jorgic gegen Hugo Calderano gewinnen würde, um mal so ein Beispiel zu nennen. Gleichzeitig, und es gab vor allem auch relativ viele, ja, Überraschungen in dieser zweiten Reihe, das heißt also jetzt mal ein bisschen weg vom absoluten Top-Bereich, was eben zeigt, dass der eine kommt vielleicht ein bisschen besser aus dieser Corona-Trainingsphase raus, der andere ein bisschen schlechter. Unterm Strich fand ich eben ganz gut, dass unsere Jungs und Mädels eben mehr für positive Schlagzeilen gesorgt haben. Auf der einen Seite vielleicht mit Nana, um bei den Damen anzufangen, die ein Viertelfinale gespielt hat, mit Ruven, der natürlich ein herausragendes Turnier gespielt hat, mit Dimitri, der gezeigt hat, dass er auf dem ähnlichen Level ist wie bei den German Open, als er gegen Van Zedong gewonnen hat. Indem er ja wirklich einige von den absoluten Top-Spielern geschlagen hat, auch gegen Harimoto das zweite Mal, absolut auf Augenhöhe. Ich habe den da sogar eher noch einen Ticken besser gesehen, agiert hat. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass man so ein bisschen das beleuchtet, was vielleicht noch nicht ganz so gut gelaufen ist. Wir haben also eine Menge Hausaufgaben, die wir auch mit aus Katar mit nach Hause nehmen, wo wir ins Feintuning gehen, ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, es gab mehr Licht als Schatten unterm Strich, ohne jetzt zu sehr in eine Einzelkritik gehen zu wollen. Ich meine, sicher ein paar Patrick, wenn er in der ersten Runde gegen Kamal verliert, wird er sicherlich nicht zufrieden sein, dass er da seine Chancen nicht genutzt hat. Aber dafür gibt es ja noch ein paar Trainingseinheiten und Möglichkeiten und vielleicht sogar auch noch ein paar Turniere. All das ist ja noch wirklich völlig offen. Insofern ist es gut, zunächst mal gespielt zu haben, zunächst mal eine Standortbestimmung gehabt zu haben. Und es gab etwas mehr Licht als Schatten.
Das ist immer gut, mehr Licht als Schatten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall mal zwei von unseren Jungs in dem Fall herauszupicken. Rossi, Dima, der Richard hat schon gesagt, der hat so ein bisschen irgendwie dort angeknüpft, wo er in Magdeburg aufgehört hat, auch so von seiner Attitüde, von seiner Einstellung, von seiner Spielweise. Also man neigt zu sagen, wieder der alte Dima. Also es war schon stark. Man hat ihm richtig angesehen, dass er richtig brennt. Wie hast du ihn ja erlebt? Und ja, das macht ja, denke ich, auch wirklich Mut, wie du schon gesagt hast, auf der Zielgerade Richtung Tokio.
Ja, also die Jungs haben echt gut gespielt. Also ich will da nochmal ganz kurz auch was Richie gesagt hat, zu anmerken. Es ist schon ein großer Unterschied, Best of Five oder Best of Seven zu spielen. Also ich bin mir da auch nicht sicher. Also ich bin eher der sagt, Best of Seven wäre doch ein Turnier, was besser gespielt werden würde, weil wir haben ja in diesem Turnier ja zwei Spielmodien gehabt. Ja, wir haben einmal Best of Five und einmal Best of Seven gespielt ab dem Halbfinale. Finde ich jetzt eher grenzwertig. Ich bin da kein Freund davon. Deswegen gibt es einfach auch die großen Überraschungen. Also so, ich muss jetzt mal das Spiel nochmal von Patrick Franziska gegen Kamal. Der Franz spielt dann sein erstes Spiel. Kamal hat ja schon Spiele gemacht gehabt, geht zum ersten Mal dann zum Oktagon. Neue Atmosphäre. und dann Best of Five. Also das geht halt auch rucki zucki, dass du mal draußen bist. Und das finde ich ein bisschen grenzwertig. Also da ist das Ziel natürlich der WTT, viele Überraschungen. Aber am Ende will ich doch, wenn ich Zuschauer bin, am Ende will ich doch im Halbfinale oder im Viertelfinale doch die Topspieler dann auch sehen. Und deswegen ist es für die Topspieler echt schwierig. Deshalb bin ich froh, dass meine Spieler eigentlich wirklich konstant gut gespielt haben. Viele Spieler, die gute Ergebnisse erzielt haben, auch jetzt, wo man auch sagt, jetzt Duda 1-0, 10-7 gegen Lin geführt. Da hat er richtig gut gespielt, der Benne. Also im Endeffekt war das ein gutes Turnier. Und bei Dima, so wie du schon gesagt hast, Körpersprache war da gewesen, sehr positiv gewesen. Man hat es im Training auch schon gesehen. Er war gut vorbereitet, hat sich über die Zeit gut vorbereitet. Hat ja beim Champions League Turnier-Bubble in Düsseldorf noch Probleme am Knie gehabt. Aber das ist alles komplett ausgestanden und auskuriert. Und er geht mit vollem Selbstvertrauen jetzt nach den zwei Turnieren Richtung Tokio. Und das war wirklich sehr gut spielerisch, körperlich, mental. Also das war ein Ovtcharov, der im Endeffekt dann auch bei Tokio so wirklich eine große Rolle spielen kann. Aber es ist natürlich noch Zeit bis dorthin, bis dann alle Spieler dann auch wieder in Topform sind. Aber er hat gezeigt über zwei Wochen, dass er gut spielen kann.
Gab es für dich eine Nation oder irgendwie ein erkennbares Muster, was dir negativ aufgefallen ist? Also bei mir waren es zum Beispiel so ein bisschen die Japaner, wo ich mir gedacht habe, außer ihren Spitzenspielern war das jetzt nicht so berauschend. Was hast du da so gesehen, auch bei der Konkurrenz?
Also man muss das einfach jetzt auch in Relation setzen. Also die Spieler, die jetzt zu Turnieren kommen, ja, was konnten sie davor trainieren? Was muss oder was passiert in ihrem Land nach einem Turnier? Also Taiwanesen müssen 3 Wochen Quarantäne, die Engländer 2 Wochen, die Japaner 2 Wochen. Das sind ja alles Sachen, wo man dann auch Trainingseinheiten verliert. Und deswegen ist das jetzt alles sehr schwierig zu beurteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle gleich gut vorbereitet kommen zum Turnier. Wir haben das Glück einfach, dass wir die Champions League Bubble, dass wir die Bundesliga haben, dass einfach Turniere oder Spiele da waren, wo die Jungs ihre Form überprüfen konnten. Und deswegen schaue ich eigentlich auch nur auf unsere Leistung. Es gibt natürlich Spieler, wo wir auch schon gedacht haben, wow, der hat vielleicht das ein oder andere Kilo zu viel oder ist ein bisschen langsamer. Gibt es aber auch Spieler, wo wir auch sagen, okay, der ging da recht gut aus der Pause jetzt raus. Man hat das Gefühl, er hat sich spielerisch auch weiterentwickelt. Und dann kommen einfach auch so Ergebnisse zustande. Aber im Großen und Ganzen standen doch am Ende als Turniersieger Leute dann auch fest, die wir auch da vorne erwartet haben. Also Dima hat gut gespielt, Ruven hat wirklich sich in dem Turnier, im ersten Turnier war er nicht so gut gewesen, im zweiten Turnier echt von Runde zu Runde gesteigert, hat ja sehr, sehr gute Spieler geschlagen. Und am Ende muss ich sagen, ich jammer jetzt eigentlich nicht gerne über irgendwelche und suche Ausreden, aber ich glaube, wenn der Ruven nicht diese leichte Verletzung gehabt hätte am Schlagarm, hätte er auch dieses Turnier gewonnen und hätte gegen Harimoto gewonnen, weil er war eigentlich der bessere Spieler. Oder mit seinem Spielsystem kam der Harimoto gar nicht zurecht. Und wenn der Ruven nur 5% besser gespielt hätte, dann hätte er auch das Spiel gewonnen. Und deswegen schade für ihn, weil das wäre natürlich ein herausragendes Ergebnis gewesen. War es auch so gewesen, aber so ein Turniersieg wäre natürlich Wahnsinn gewesen, dass Deutschland da 2 Turniere gewonnen hätte. Aber gut, wir sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
Über Ruven, das schieben wir nochmal kurz, da reden wir später nochmal ausführlich. Richard, es ist noch eine China-Bubble geplant oder nicht geplant oder wie ist denn da der Stand?
Ja,
also bring uns doch mal aufs up to date.
Mach das mal, Richie.
Ja, das ist aus der ITTF mit Richie Brause.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ja, ich bin auch gespannt, was ich jetzt sage. Nein, also Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass da einige Dinge zumindest überlegt werden. Das, was den Spielern kommuniziert wurde, ist, dass die China-Bubble im Raum steht. Das würde bedeuten, dass man Ende April sich nach China begibt. Es steht im Raum, dass es da eben ja circa 2 Wochen Quarantäne geben soll. Es steht auch im Raum, dass man da so eine Trainingsquarantäne hinbekommt, aber das ist eben auch noch nicht bestätigt. Und dann würden 2 WTT-Champion-Turniere, also Turniere der zweithöchsten Kategorie, nur im Einzel gespielt werden. Aber auch da warten wir quasi täglich auf neue Wasserstandsmeldungen. Denn das muss man ja so deutlich sagen, in der Phase, wenn Rossi völlig zu Recht sagt, wir biegen jetzt auf die Zielgerade Richtung Olympia ein, dann ist eine 2 Wochen Quarantäne, wenn es eine echte Quarantäne ist, natürlich nicht gut und für einen Spieler wie eine 2-wöchige Verletzung. Es wäre also eine Katastrophe. Und ob dann eben eine Trainingsquarantäne tatsächlich bedeutet, dass man in dieser Zeit trainieren kann, das konnte uns bislang keiner sagen. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie die finalen Informationen sind. Es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, dass diese China-Bubble stattfindet. Im Augenblick ist es ein Planspiel. Und wenn sie denn stattfindet, dann müssen wir uns natürlich im Trainerteam unterhalten. Gehen wir dahin? Gehen wir da nicht hin? Was, mit wem gehen wir da hin? Es geht ja so, dass die WTT Champion eben das Einzelturnier ist und letztendlich muss der Verband dann die Spieler bestätigen, die aufgrund der Weltrangliste sich für dieses Turnier qualifizieren. Also insofern, da sind noch viele Fragezeichen und ob oder ob wir nicht am Ende dran teilnehmen, da müssen wir jetzt die finalen Rahmenbedingungen erst nochmal uns zu Gemüte führen.
Rossi, China Bubble, Daumen hoch oder eher Daumen runter aus deiner Sicht für deine Jungs und für die Vorbereitung auf die EM, auf Olympia?
Also wenn du eine kurze Antwort haben willst, dann ist der Daumen nach unten, weil 2 Wochen Quarantäne, wir wissen nicht, was dann auch in Deutschland passiert mit einer Quarantäne, die vielleicht dann in Kraft tritt, wenn wir zurückkommen. Also ich kann es einfach meinen Spielern auch nicht zumuten. Also habe jetzt auch nicht mehr die jüngsten Spieler, da nach China zu gehen. Ich war dort gewesen. Ich weiß, was es körperlich, aber auch mental mit einem anstellt. Es war eine sehr, sehr harte Zeit gewesen für Dima, Patrick, Peter, Heckert und ich. Und es war echt schwer gewesen. Aber ich würde lieber hier eine Vorbereitung in Europa machen, in Deutschland machen, vielleicht 2, 3 Turniere in Europa machen, vielleicht auch in Deutschland ein Turnier. Und das wäre für mich eine viel bessere Vorbereitung. Ich bin auch der Meinung, dass auch eine Europameisterschaft so kurz vor der Olympiade sehr, sehr gefährlich ist. Und will im Endeffekt auch nicht 3,5 Wochen vor der Olympiade meine Spieler dann, falls irgendwas passiert, in Quarantäne begeben müssen. Und das ist wirklich der Worst Case. Deswegen lieber in Ruhe vorbereiten, ein paar Lehrgänge machen. Wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben gute Trainingspartner. Das reicht mir vollkommen aus, um bei Olympia gut zu spielen.
Ja, dann schließen wir doch das World Table Tennis Thema fast ab. Wir haben nämlich auch die Hörer gefragt, wie sie es so fanden. Und ich hatte jetzt kürzlich gelesen von dem Plattenplauscher Lennart Wiking bei MyTischTennis in einem Blog. Ein Hingucker mit Bezahlschranke hat er es überschrieben. Und das ist auch ein bisschen die Meinung, die unsere Hörer widerspiegelt. Vielleicht könnt ihr, ich lese jetzt so ein paar Meinungen von denen vor. Zu einigen habt ihr schon Stellung bezogen, da muss nicht mehr viel gesagt werden. Zu anderen könnt ihr vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Also durchweg positiv war tatsächlich die Meinung zum Design von diesem Oktagon. Das hat übrigens, er war bei uns zu Gast, der Joachim Davy, entworfen, federführend. Ist eine ganz coole Sache, könnt ihr wahrscheinlich so beipflichten, unabhängig von allen Randbekleidungen und restlichen Tischen.
Ja, würde ich auch so sagen. Also die Frage ist natürlich, ein paar Mal habe ich gesehen, dass der Ball da rausgesprungen ist und es gibt so eine kleine Stolperkante. Ja. Also insofern, aber vom reinen Farbendesign ist toll, kann man schon stehen lassen, ja.
für die, die es im Livestream verfolgt haben, die Meinung zur Führungskamera, also quasi auf Netzhöhe von der Seite, war gemischt, aber eher negativ. Wie fandet ihr das? Timo hat sich zum Beispiel auch eher negativ dazu geäußert. Ja. Wie findet ihr die Perspektive?
Ich finde die auch nicht so gut, muss ich sagen. Also ich bin auch lieber, der die klassische Variante wählt. Aber gut, im Endeffekt haben sie was Neues ausprobiert. Die werden sich jetzt auch die Bilder, und das ist ja das Entscheidende, das ist ja das, was ich mir wünsche, die sollen sich die Bilder anschauen, das Turnier nochmal irgendwo denken, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, machen sich einfach Gedanken darüber, was kann man verbessern, und da werden sie auch den Blickwinkel von der Kamera sich anschauen. Und am Ende müssen sie dahinter stehen. Ja? Wenn sie sagen, sie wollen diese Kamerawinkel haben, dann ist es so. Und dann müssen wir uns dran gewöhnen. Aber ich persönlich denke eigentlich von hinten, dass es ein Tick besser ist von der Hintenseite. Aber die hatten so viele Kameras. Ich glaube, die hatten 14 Kameras gehabt. Also die haben alles eingefangen, und weiß auch nicht, ob alles in schwarz sein muss. Aber gut, im Endeffekt sind wir, oder bin ich vielleicht auch ein bisschen zu alt für. Aber es ist doch so, dass die Spieler sich schnell darauf einstellen. Kein Spieler hat gejammert. Es war alles gut zu sehen. Manchmal war es ein bisschen zu hell hinten, diese Katar-Skyline. Aber im Endeffekt, die Spieler waren zufrieden, haben gut gespielt, und das ist das Entscheidende.
Richard, möchtest du noch was zur Kamera sagen?
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. 14 Kameras, da werden sie sich am Ende auf die beste Kamera-Position sicherlich irgendwie committen. Wichtig ist, dass man eben diese verschiedenen Dinge mal ausprobiert, damit man das eben nochmal dann schwarz auf weiß hat. Allen recht machen wird man es wahrscheinlich nicht können, aber ist zumindest, denke ich, erstmal ein Sprung, dass man das Ganze so aufarbeitet, wie das im Augenblick eben gemacht wird.
Ja, gelobt wurde auch, dass man zumindest die Tische 2 bis 4 auf YouTube anschauen konnte, inklusive Kommentarfunktion, aber der größte Negativpunkt war, dass zumindest in Deutschland der Tisch 1 hinter einer Paywall versteckt war, also man musste dann bei einem Anbieter namens XY Sports, den man auch nicht so kennt, quasi ein Abo abschließen. Das ist jetzt neu für die Tischtennisfans, weil in den letzten, also das halt immer wahrscheinlich, dass man eigentlich alles umsonst schauen konnte, ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Trend der Zeit, aber wenn man sich auf die Fahnen schreibt, irgendwie Tischtennis populär zu machen, ist das vielleicht auch nicht der beste Weg, dann eine Bezahlschranke zu setzen. Wie steht ihr dazu? Also es war wirklich das, was den Leuten mit Abstand am meisten aufgestoßen hat.
Tja, ja, ist ein schmaler Grat. Man guckt dann immer, dieses Pay-per-View ist ja dann immer so im Raum, oder einfach für was nichts kostet, ist vielleicht auch nichts wert. Ich glaube, dass es tatsächlich viele Leute abschreckt, die dann eben nach Alternativen suchen oder dann irgendwann einfach sagen, nee, so viel ist es mir nicht wert. Wir sprechen jetzt von nur 10 Euro, aber eben 10 Euro im Monat. Da überlegt der ein oder andere sich schon, ob er das macht oder nicht. Ich glaube, dass es im Augenblick nicht dazu beiträgt, dass Tischtennis da populärer wird.
Ja, also ich habe da ganz klar meine Meinung. Ich meine, wenn jede Woche ein Turnier wäre, dann ist 10 Euro okay, aber wenn jetzt 2 Wochen war jetzt ein Turnier und 2 Wochen war dann Leerlauf in diesen 10 Euro, und XY Sports bringt auch dann nicht die Fußball-Bundesliga oder die Golf-European Tour oder keine Ahnung was, wo man noch zusätzlich gucken kann. Ich habe da auch mal reingeschaltet. Da gibt es jetzt nicht so die monsterinteressanten Sportarten dann auch. Deswegen, man hätte das, glaube ich, am Anfang einfach mal freischalten, die Leute sollen es anschauen, und dann, wenn wirklich die Turnierserie irgendwann mal anläuft und es gibt dann mehrere Turniere, man kann dann zwischen dem Star-Contender in Europa und dem Champion in Asien hin und her schalten, dann wird das auch interessant dann. Ich glaube, dann ist es so. Aber aktuell, ich meine, ich bezahle 4 Wochen und sehe aber nur 2 Wochen, und habe dann aber auch nicht die Möglichkeit, alle anderen Tische, weil ich sag mal, Tisch 2, 3 und 4 war jetzt schon von der Ausleuchtung, hat man jetzt nicht alles gesehen. Also den Ball habe ich nicht immer 100% verfolgen können, weil einfach das Licht jetzt auf den Tisch gefallen ist. Also, naja, das müssen sie wissen, und die werden ja schon ihre Zahlen auch wissen, wie viele Leute sich das haben freischalten lassen. einfach.
Ja, vielleicht liegen wir hier falsch mit einer Einschätzung. Ja. Also ich würde auch wirklich mich mal interessieren, wie viele tatsächlich diese 10 Euro in die Hand genommen haben von den eingefleischten Fans.
Ich kann dir den Kontakt von XYZ Sports geben, dann kannst du mal eine Mail schreiben. Also ich habe es ja zugegebenermaßen auf einem katarischen Sender geguckt, wie glaube ich viele andere Tischtennis-Fans in Deutschland auch, wo kein
Geoblocking. Ist ja unglaublich.
Das ist nicht verboten, also es war frei zugänglich. Und ich habe noch einige Tage lang von dem Kommentator geträumt, muss ich sagen. Es war wirklich atemberaubend, mit welcher Emotion er dabei war, auch wenn ich keinen Ton verstanden habe. Apropos Kommentatoren, einige haben auch geschrieben, dass Adam Bobrow oder alternativ Richie fehlt als Kommentatoren. Was?
Hast du das reingereicht? Das ist ja Wahnsinn.
Nein, also
Adam dafür gebe ich dir 10 Euro.
Nein, Adam Bobrow haben mehrere gesagt, aber Richie hat auch jemanden geschrieben. Wir werden die Kommentare auch nochmal auf der Instagram-Seite so ein bisschen zusammenfassen oder veröffentlichen, reposten, müssen wir mal gucken. Aber ja, der Adam, ich weiß gar nicht, der hängt ein bisschen in Taiwan, lernt Chinesisch, das ist, was ich immer höre. Richard, Rossi, sag du doch was zu den Kommentatoren.
Ganz ehrlich, ich mache eigentlich immer den Kommentator aus. Ich höre mir den eigentlich nie an. Natürlich nur, wenn Richie kommentiert, mache ich ihn an, ist ganz klar, weil es ist mein Sportdirektor. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wirklich, weiß nicht, Adam erzählt, macht das gut, ist ja die Stimme der ITTF dann auch gewesen oder ist es noch? Ich weiß nicht, wie die Verträge dann auch laufen, wer was dann auch bekommen möchte. Aber im Endeffekt ist es so, dass das ja ungeheim wichtig ist, dass man einen guten Kommentator hat, der auf der einen Seite Emotionen rüberbringt, auf der anderen Seite auch unser Tischtennis dann auch gut erklärt. Und deswegen ist sowas wirklich sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja, die zwei, die es kommentiert haben, sind ja schon öfters auch beim Tischtennis gewesen. Aber so wie ich schon gesagt habe, also ich bin eigentlich froh, wenn ich da meine Ruhe habe und kann mir es in Ruhe anschauen. Und braucht das nicht, aber das ist beim Fußball ja auch manchmal so, da hast du ja Leute, die erzählen einen Mist da, das ist der absolute Wahnsinn und deswegen, also man hat die Option, die Lautstärke runterzudrehen und die nehme ich öfters in Gebrauch.
Ja, ich hatte einmal gehört, Johnny Cohn war dabei, mit dem ich auch schon, viele Grüße Johnny, für den Fall, dass du das hörst, mit dem ich auch schon kommentieren durfte, gemeinsam mit der ITTF. Ehrlicherweise weiß ich nicht, warum Adam Bobrow da jetzt nicht im Team war. Die Jungs, die das gemacht haben, das sind auch der Guy, der eigentlich sonst Fußball kommentiert, also ich weiß, Johnny und Galm haben das gemeinsam gemacht, die beiden kennen auch schon Tischtennis und haben da auch einen Background. Aber ich weiß jetzt eigentlich auch nicht die Hintergründe, warum The Voice of the ITTF nicht Richie zum WTT gekommen ist. Nein, über mich spreche ich jetzt nicht.
Richtig, ich hoffe, ihr seid dann wieder im Einsatz beim TDBL-Finale. Der Table Tennis, Dan von Table Tennis Daily war, glaube ich, noch der dritte im Bunde, der da mit kommentiert hat. Genau. Du hast dazu schon was gesagt, Rossi. Vielleicht noch die Meinung von dir, Richard. Die Verkürzung auf 5 Sätze bis einschließlich Viertelfinale.
Ja, gehst also du damit ich finde es nicht gut. Ich habe auch dieses Best of 7, wo man tatsächlich dann ein paar weniger Überraschungen hat. Ich glaube schon, dass man dieses Best of 7 aufrechterhalten sollte. Die etwas Älteren werden sich erinnern, dass es auch mal bis 21 gespielt wurde und dass man dann eben mit 11 einen unglaublichen Spannungsmoment gewonnen hat. Gar keine Frage. Aber Best of 5, das kann unglaublich schnell gehen und das verzerrt dann doch mitunter die tatsächlichen Stärkeverhältnisse. Und ich glaube, das sollte man sich nochmal überlegen. Und wenn, ist natürlich auch wieder die Frage, ob du dann innerhalb eines Turniers zwei verschiedene Bereiche hast. Also ich denke, man sollte zumindest fürs Hauptfeld dieses Best of 7 beibehalten.
Also ich glaube, es gibt keine andere Sportart, die innerhalb eines Turniers zwei verschiedene Spielsysteme dann hat. Ich weiß nicht, ob es, keine Ahnung, es wäre jetzt im Fußball, bis zum Viertelfinale spielst du 60 Minuten und dann spielst du wieder 90 Minuten. Also finde ich Wahnsinn, also dass man sich das so gemacht hat. Wir kennen die Überlegungen, aber dann muss man irgendwas anderes finden, dass im Halbfinale, um Finale dann auch Best of Five gespielt wird oder alles Best of Seven. Ich finde, alles sollte Best of Seven gespielt werden. Die Jungs investieren viel Zeit, viel Geld für die Turniere und dann kann es innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten vorbei sein. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Und deswegen Best of Seven, das ganze Turnier vom Anfang bis zum Ende, das ist eigentlich das Beste.
Ja, zumal man ja eigentlich auch noch mehr Zeit hat. Die Turniere sind länger geworden, also zumindest einen Zeitplan irgendwie, um den zu entzerren, ist das ja eigentlich kein Argument. Nun gut, der Richard würde sagen, wir harren der Dinge und warten ab, was das nächste World Table Tennis Turnier so bringen wird. Ich denke, die werden sicherlich einige Schlüsse daraus ziehen und auch, ich habe auch jetzt gelesen, dass sie, glaube ich, irgendwie auch so eine Art Council oder irgendwie so einen Rat machen wollen oder irgendwie eine Umfrage, um die Meinungen der Spieler mit einzuholen. Aber mal gucken, wir werden sehen. Kommen wir zu unserem zweiten Netzroller-Thema, nämlich dem, ja, ich nenne es mal Abwehrspiel. Wenn Helmut Hampel das dann hört und ich sage im Zusammenhang mit Rufen Abwehrspieler, wird er mir wahrscheinlich dann einen Rüffel erteilen. Aber grundsätzlich, was sind denn, Rossi und Richard, was sind denn für euch die legendärsten Abwehrspieler ever, die es jemals gab? Ever.
Ja, also ich denke, also Ruben Filus darf man da nicht nennen, weil er ist kein Abwehrspieler, sondern ein Allrounder. Das ist auch wirklich, ich glaube, einzigartig. Also so wie Ruben, wir haben es bei dem Turnier auch gesagt, Wahnsinn, wie viele Punkte er mit seinem Rückhandaufschlag macht und mit dem ersten Ball macht. Das ist ja schon wirklich erstaunlich, wie viele Spieler da Probleme haben. Der Dima ist immer am Jammern, wenn er sagt, ja, meine Rückhandaufschläge nehmen sie alle gut und deine Rufen, da legen sie das Ding mit Unterschnitt ins Netz oder mit Überschnitt stellen sie auf. Also da ist wirklich eine Qualität auch drin. Aber zu der Frage legendäre Abwehrspieler, also wir hatten ja schon wirklich sehr, sehr gute, auch in Deutschland, Engelbert Hüging, Michael Blum, also wirklich viele Abwehrspieler, die auch die Bundesliga oder die Nationalmannschaft auch geprägt haben. International, klassisch.
Eberhard, hast du mit dem nicht sogar noch trainiert?
Mit Eberhard Schöler? Mit Eberhard habe ich trainiert, da wäre ich ganz zum Schluss drauf gekommen, weil es ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Entschuldigung. Aber okay, direkt Eberhard. Ja, mit ihm habe ich damals trainiert in meiner Zeit im Internat in Duisburg, ist der Eberhard immer mit seiner blauen Jola-Tasche ganz lässig eingelaufen und hat dann mit seinem Schläger ist er da drunter gegangen, hat unglaublich gutes Gefühl für mit und ohne Schnitt gehabt und ja, wir haben uns da wirklich auch die Zähne ausgebissen an seinem Spiel und mit seiner Pokerface hat er dann immer noch einen Spruch gemacht, also damit musste man ja damals öfters klarkommen, ist ja heute alles ein bisschen ruhiger geworden, aber damit musste man ja früher wirklich mehr mit klarkommen, mit den Sprüchen der älteren Spieler. Aber das hat uns geprägt, also Eberhard natürlich, ich meine, als Vize-Weltmeister eine absolute Legende des Abwehrspiels. Aber im internationalen Vergleich, sagen wir, die klassischen japanischen Spieler, Matsushita, Shibutani, also die ja ein sehr, sehr gepflegtes Abwehrspiel hatten, natürlich auch einen Angriff gespielt haben, aber eine unglaublich saubere Technik hatten. Also gegen die beiden war es ja extrem gut zu spielen. Jeder sah da gut aus, aber die waren manchmal auch wirklich wie eine Wand und haben keinen Fehler gemacht. Matthew Side, englischer Abwehrspieler, der aber die Abwehr ein bisschen zu hoch gespielt hat und deswegen oft auch in der Ballonabwehr gewesen ist, aber natürlich unglaubliche Wege dann auch gegangen ist. Er hat die ganze Box ausgefüllt. Chen Xinhua, der dann aus China nach England rübergegangen ist, ein toller Spieler, der vor allen Dingen dann auch diesen Show-Effekt dabei hatte, wenn er mal sein Rad gemacht hat, wenn er einen Abwehrball gespielt hat. Also es gab schon echt gute Abwehrspieler. Habe jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen vergessen, aber sag mal, mir hat es jetzt nicht so viel ausgemacht. Ich habe gut gegen Abwehr gespielt, deswegen hätte ich noch viel mehr in meiner Auslosung gerne gesehen als Abwehrspieler. Nordkoreanische Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, ob das Kim Song-hui oder Lee Gong-san, irgendeiner war Abwehrspieler, der andere war Penholder-Spieler.
Lee Gong-san.
Ja, genau. Also ja. Ich habe gerne gegen sie gespielt, habe sie öfters auch verhauen, aber es wäre eine tolle Auslösung gewesen, wenn du dann im Viertelfinale, Halbfinale, Finale Abwehrspieler gehabt hättest. Aber die kamen bei uns in der Generation oft auch nicht so weit, weil wir extrem auch gut gegen Abwehr gespielt haben. Also jetzt, ob das jetzt die Schweden mit Persson, Waldner, die gut gegen Abwehr gespielt haben, wir Deutschen haben das große Glück auch heute noch, dass Ruben bei uns trainiert in der Nationalmannschaft ist, dass einfach alle Spieler bei uns eigentlich gut gegen Abwehr spielen und wir jetzt dieses Problem haben, was jetzt die internationalen Spieler gegen Ruben haben, die wirklich Probleme haben, wenn du nicht oft gegen Abwehr trainierst, also so ein Lin Chen Yu, Top-Spieler, also der aufstrebende Star, aber gegen Abwehr ist er einfach eine Pfeife, das muss man einfach so sagen, also da muss er noch wirklich viel trainieren, weil es kann immer passieren, dass er gegen Abwehrspieler trifft. Bei den Damen ist er noch viel extremer, aber bei den Herren, also da muss er wirklich dran arbeiten, dass er da besser wird.
Ja, Richard, jetzt bist du dran mit deiner, was ist dein Abwehrspieler? Also du kannst es ja verbinden mit einer Frage, das hat der Rossi ja auch schon ein bisschen vorweggenommen, aber was ich dich eh fragen wollte, war so, wie sich das Abwehrspiel ein bisschen verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Rossi hat jetzt sehr früh angefangen mit den Abwehrspielern. Vielleicht Frage 1, wer ist für dich, und ich nenne nur einen Spieler, der Abwehrspieler, den du am liebsten in deinem Team haben wollen würdest, in den letzten 100 Jahren? Und zweitens, wie hat sich das Abwehrspiel so ein bisschen verändert?
Ja, also ich glaube, Rossi hat fast alle männlichen Abwehrer aufgezählt, die einfach so in so ein Team gehören. Für mich, ich mag im aktuellen Bereich Giannis noch, einfach weil dort dieses Umschaltverhalten, wenn er sich dann mal seiner griechischen Zurückhaltung etwas entledigt und zum Vorhand Schwinger ausholt, der schlägt satt ein, und das ist immer wieder ja speziell diese Durchschlagskraft, die er dann entwickelt. Und ein Spieler, und der zeigt, wie vielfältig insgesamt Abwehr eben auch ist, ist für mich Ding Song, der eben tatsächlich das erste Mal, Rossi, ich glaube, wir haben da zusammen sogar noch irgendwo die English Open gespielt vor 100.000 Jahren.
Swedish Open war das, Richie, Swedish Open.
Und davor in Birmingham gab es nochmal, da ist er nämlich zuallererst, fand ich im Kopf habe ich das so gespeichert, aufgetreten, da hat er noch zweimal glatt gespielt.
Ja. Ja.
Da war Zlatko Čordaš sozusagen noch auf der Bank, und da haben wir ja eigentlich das gar nicht so richtig einschätzen können, und ein bisschen später ist er dann mit den kurzen Noppen aufgetreten und dann hat er aber wirklich bei den Swedish Open, genau wie du sagst, hast du gegen ihn, glaube ich?
Natürlich, Richie, ich habe gegen ihn verloren da.
Ja, und der hat ja wirklich einen Siegeszug gemacht und im Finale, meine ich, auch gegen Baldi gewonnen, das habe ich jetzt aber auch aus dem Bauch raus, und hat letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um eben China wieder zurückzuführen mit Ma Wenge, mit Wang Tao und mit Ding Song. Also das ist ein sehr, sehr spezieller Spieler gewesen und zeigt eben auch, wie extrem sich die Abwehr eben weiterentwickelt hat. Ich sag mal, bis heute, bis zum aufrechten Gang, hätte jetzt Mosche Feldenkreis gesagt, ja, der aufrechte Gang von Ruben Filus als Abwehrspieler, der Vorhand wie Rückhand gleichermaßen eben beherrscht als Angriffsball. Das ist einer der wenigen, die das eben so machen. Und Abwehr hat sich sozusagen, ja, wie lässt mich ausdrücken, von hinten nach vorne entwickelt. Ja, also Eberhard Schöler in den 60er, 70er Jahren, der ja wirklich den Ball ganz spät genommen hat, und bis hin dazu, dass man eben eigentlich heute im Herrenbereich nur abwehrt, um die Möglichkeit zum Angriff zu nutzen. Das ist ja ein Quantensprung insgesamt gewesen. Dann auch die verschiedenen Abwehrtypen, wenn ich jetzt mal in den weiblichen Bereich gehe und mir dann Han Ying anschaue, die mit unglaublich aggressiven Schnittbällen agiert, dann diese verschiedenen Variationen auf der Rückhand, kurze Noppen, lange Noppen, wenn ich jetzt von Han Ying einfach auch zur Irene Ivanchan zum Beispiel nochmal gehe, die ja in die verschiedensten Bereiche geschupft hat, die auch gleichermaßen zwischendurch mit Rückhand-Topspin agiert hat, dann, wenn ich gucke, die russischen Abwehrspieler oder die weißrussischen Abwehrspieler mit einer Viktoria Pavlovic, also es sind so ein weites Feld, ja, und jeder spielt so ein bisschen anders. Und jetzt möchte ich doch nochmal die Rolle rückwärts zum Herrenbereich machen. Ja, eine komplett fast ausgestorbene Gattung ist ja dieser Abwehrspieler, der nur auf Schnitt setzt und quasi nicht angreift, wie Chetinin zum Beispiel, der ja auch uns viele Jahre ja ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Selbst Timo hat dann irgendwann gesagt, gegen den fange ich gar nicht mehr an zu ziehen, sondern ich schupf erst und suche mir den Ball dann in aller Ruhe raus. Der greift aber auch wirklich ganz wenig an. Und insofern, das zeigt also, welches extrem weite Feld diese Abwehrspieler bedienen können. Und ich glaube, das sind auch wirklich ganz spezielle Typen. Du musst auch einiges aushalten können, wenn du da eben die ganze Breite und Länge der Box zwischendurch durcharbeiten musst, um dann vielleicht zum Angriffsball zu kommen. Also ich finde es ein ganz, ganz spannendes Feld und bin eigentlich ganz, ganz glücklich, dass wir mit einem Ruben Filos oder mit einer Han Ying noch zwei dieser Spezies haben. Und ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen.
Also die Beine für einen Abwehrspieler hättest du gehabt, oder? Muss man wirklich sagen.
Ja, das Problem ist, ich hätte wahrscheinlich nur mit Vorhand den ganzen Tisch gespielt. Das ist als Abwehr ein bisschen schwierig, wenn man nicht auf die Rückhandabwehr setzen kann.
Ja. Hat Rufen, die Frage geht erstmal an Rossi, eigentlich jetzt in Doha bewiesen, dass die Zukunft der Verteidigung die Offensive ist, auch wenn er kein Abwehrspieler ist. Ich weiß, oder ich frage es mal ein bisschen provokativer, Rossi, wie hättest du in deiner besten Zeit gegen Rufen gewonnen, gegen diese Spielweise? Oder hättest du wieder auch viel schwerer getan?
Als natürlich, da bin ich mir ganz sicher.
Nee, also erstmal muss ich nochmal sagen, mein guter Freund Cemal Aksin, den habe ich jetzt vergessen in der Aufzählung, also den möchte ich jetzt nochmal sagen als legendärer Abwehrspieler, weil der macht natürlich auch viel Show für die Zuschauer. Das, glaube ich, ist natürlich für den Zuschauern was ganz Herausragendes, diese Abwehrspieler oder Allrounder, sie sind natürlich für einen Zuschauer beim Turnier herausragend. Also das sieht man gerne haben auch das Gefühl jetzt, die Abwehrspieler, dass sie auch wirklich wieder erfolgreich spielen können. Ja, Giones, Rufen, jetzt zwei Spieler, die aktuell erfolgreich sind. Und bei Rufen ist es einfach so, er ist halt schon am Anfang, muss man sagen, schon ein Angriffsspieler. Also durch seinen Aufschlag, durch seinen erster Ball, da ist wirklich viel Power dahinter. Da gewinnt er auch viele Bälle. Ich glaube, als Angriffsspieler, wenn man den Rufen erstmal hinten in der Abwehr hat, hat man schon eine gute Chance, auch den Punkt zu gewinnen. Wenn man ihn da wieder nach vorne holen muss, und das ist immer so unsere Aufgabe im Rufen, die Abwehr so spielen zu lassen, dass sie platziert ist, dass sie eine Qualität hat, dass ein Gegner nicht 3, 4, 5 Mal Topspin spielen kann. Der Gegner muss ihn wieder nach vorne holen und dann kommt er natürlich dann auch nach vorne und hat dann wieder seine Qualität, mit dem Drang nach vorne, mit dem Zug nach vorne dann auch wieder Angriff spielen zu können. Also im Endeffekt ist im Rufen seine Abwehr wichtig, aber wichtig ist für ihn, dass er im Endeffekt ständig stört, ständig den Gegner dann gar nicht zu diesem Gefühl kommen lässt, okay, ich bin jetzt irgendwo in dem Spiel drin, und das ist die große Herausforderung, wenn man gegen Rufen spielt. Das war früher schon einfach ein bisschen besser, gegen Abwehr zu spielen, und du hast gewusst, wenn du Matsushita in die Rückhand geschupft hast, da kam meistens ein Schupfball zurück, da hast du mal drauf achten müssen, ob der jetzt mit oder ohne Schnitt ist, dieser Schupfball mit den langen Noppen, und dann hast du ihn eigentlich schon hinten gehabt. Und dann, ja, war es da einfach auch ein Vorteil gewesen. Bei Rufen schlägt es ja meistens auch dann ein, wenn du mal einen schlechten Schussball spielst. Und deswegen muss man einen Rufen eigentlich spielen wie einen Angriffsspieler. Also wenn man einen Rufen spielt als Abwehrspieler, dann ist es echt schwierig. Also da muss man im Aufschlag-Rückschlag-Bereich schon eher ihn als Angriffsspieler sehen und so auch in das Spiel reingehen.
Ja, also als Amateurspieler sind ja auch die Abwehrspieler am ekligsten, die angreifen. Das kann selbst ich feststellen, der gegen jeden Abwehrspieler eigentlich verliert.
Ja, du sollst mal ins Training kommen bei uns, dann trainierst du halt mal eine Woche gegen Rufen, dann wird das auch besser.
Ja, genau. Gehe mal nach Langselbold, wo er öfters mal trainiert, sag Rufen, spiel mal ein paar Bälle mit mir. Das so bringt dich richtig voran, wenn du mit mir ein paar Bälle spielst.
Der Rossi sagt ihm das vorher, der spielt dir in die Rückhand, ein Ball geht.
Ja.
Ein Ball geht, das stimmt. jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht.
Ja, jetzt bist du fertig.
Richard. Das war das Ziel, endlich mal.
Ja, Richard, die Frage ist ja dann so ein bisschen auch, wenn man auf die Ergebnisse jetzt vom Rufen in Doha schaut, was ja wirklich beeindruckend war, ist es denn ein bisschen so, dass je seltener die vermeintlichen Abwehrspieler oder Spieler mit einem etwas anderen Spielsystem, je seltener die werden, desto erfolgreicher sie werden, weil so ein bisschen die Gewöhnung fehlt und das Spiel gegen sie? Ja, und die zweite Frage, die darauf anschließt, ist, die daran anschließt, ist, macht es Sinn, denn wieder ein paar Abwehrspieler auszubilden? Also aus dem Grund des Erfolgs und vielleicht auch der Attraktivität?
Also dreimal ja. Machen so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar. Ich glaube, da gibt es auch dreimal ja, oder? Ja. Nein, also ernsthafterweise, klar, wenn zum Beispiel ein Jun Mizutani, der ist jetzt sicherlich kein absoluter Abwehrkiller, aber der hatte in der Zeit, als er eben ein bisschen regelmäßig gegen Abwehr gespielt hat, ja auch gegen Jose Juk mit einer etwas spezielleren Taktik gewonnen und hat da auch ein gewisses Level gegen Abwehr eben erreicht. Aber wenn natürlich die Abwehrer so selten sind, wie sie sind, und wenn das eben auch noch garniert wird mit der Fähigkeit von Rufen, nicht nur mit einem Ball anzugreifen, sondern beidseitig anzugreifen, dann macht das natürlich das Spiel gegen Abwehr unglaublich schwierig. Man sieht aber auch, was Rossi angedeutet hat, dass die eben tatsächlich sich gar nicht so richtig wohlfühlen, selbst bei vermeintlich etwas einfacheren Abwehrbällen. Und bei Rufen, wie gesagt, kommt das noch dazu, dass er in erster Linie deswegen abwehrt, weil er dann die Chance zum Angriff wieder nutzt. Ich hatte mal gehört, ein guter Freund von Jörg Roskopf, der Chen Wei Xing, von dem gibt's mal den Ausspruch, dass der Cai Shenhua zu ihm gesagt hatte: Du kannst alles, Chen Wei Xing, dein Problem sind nur die langen Noppen. Also insofern ist es tatsächlich immer so ein bisschen so, wann setze ich wirklich die Abwehr ein? Chen ist ja auch im gleichen Grundsystem unterwegs gewesen, dass er jede Möglichkeit genutzt hat, um dann eben mit dem Vorhandangriff zu spielen. Und das macht es natürlich für die Angreifer, die nicht mehr dagegen gewohnt sind zu spielen, ist unglaublich schwierig. Ist im Damenbereich noch ein bisschen weiter verbreitet insgesamt, die Abwehrspielerei mit den verschiedensten Varianten. Aber auch gar keine Frage, Aufruf an alle Trainer, warum nicht einen Abwehrspieler auszubilden? Aber da sollte auf jeden Fall der Hinterkopf, oder dass man im Hinterkopf haben, dass man nicht nur eben die Abwehr ausbildet, sondern eben die verschiedenen Varianten ausbildet. Das kann mit kurzen Noppen sein, das kann mit halblangen Noppen sein, das kann mit langen Noppen sein. Alle Bereiche haben ihre Vorteile, nur man muss es eben so flexibel gestalten, dass das von mir oft zitierte Mosaik früher oder später zu einem Ganzen wird. Das hat beim Rufen ja auch bisschen länger gedauert, aber zum was er eben immer noch fähig ist, das hat er ja jetzt hier nochmal einmal mehr bezeigt.
Ja, das mag sein. Rossi, bevor wir dich in die Freiheit entlassen, eine letzte Frage, weil du ja vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich bist, dass das dem Abwehrspiel so schlecht geht, weil du immer alle vernichtet hast. Wie siehst du die Zukunft des Abwehrspiels? Also ist es realistisch, dass man vielleicht da wieder so ein, ich sag mal, gerade hat man schon ein bisschen das Gefühl, es werden immer weniger, es wird immer schwerer, sich für jene durchzusetzen, gerade bei den Herren. Glaubst du, dieser Trend wird sich fortsetzen oder? Mein, gerade fürs Tischtennis, wie wir gerade schon gesagt haben, ist es halt auch einfach sehr, sehr attraktiv. Und wenn man in den Tischtennishallen ist, auch bei German Open oder Weltmeister, die Spiele von Rufen, ich erinnere mich 2017 gegen Fan Zhendong bei der WM in Düsseldorf, es war ein unfassbares Spiel, unfassbare Stimmung. Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten 15 Jahren?
Ja, wenn die Kinder sich quälen wollen, dann kann man auch Abwehrspieler wieder produzieren, ganz klar. Also ich denke, das Gefühl muss da sein, Angriff wie Abwehr spielen zu wollen dann auch, aber wir sträuben uns ja nicht dagegen, Abwehrspieler dann auch einzusetzen, weil wir genau wissen, dass die Spieler Probleme dagegen haben. Und wenn man jetzt sieht, die Beläge sind ein bisschen langsamer geworden, der Ball ist ein bisschen langsamer geworden, weniger Effet drin, also da kann man im Endeffekt dann auch die Ausbildung der Abwehrspieler und Spielerinnen dann auch wieder rangehen. Ja, also ich glaube schon, dass es immer einer Generation gut zu Gesicht steht, wenn Abwehrspieler in der Mannschaft drin ist, weil man dann einfach eine Auswahl hat, auch bei der Nominierung des Spielers oder der Spielerin dann für eine Veranstaltung oder auch dann, wenn jemand in der Mannschaft drin ist. Bei Rufen ist es ja so, wenn er dann nominiert wird für eine EM oder für eine WM, dass man dann immer wieder dann auch sieht, okay, gegen die Spieler spielt er gut, die spielen vielleicht auch schlecht gegen Abwehr. Und da kann man im Endeffekt dann auch das gut ausnutzen und taktisch gut aufstellen. Und deswegen sollte man da immer versuchen, im Schüler-Jugendbereich Abwehrspieler auszubilden. Vielleicht schaffen sie es auch ganz nach oben, aber auch für die Spieler dann auch eine Art Trainingspartner zu haben, dass man gegen Abwehr lernt, wieder zu spielen, ein Spin-Gefühl zu entwickeln, macht man natürlich wirklich gut und gerne, wenn man gegen einen Spieler spielt, der eine lange Noppe drauf hat. Da muss man halt mehr nach oben ziehen und muss mehr mit Spin arbeiten. Deswegen, Abwehrspieler werden nie aussterben, ganz klar. Es ist die Frage, wer will sich quälen, weil ein Abwehrspiel natürlich viel intensiver ist wie jetzt ein Angriffsspiel, der ja nur wenige Meter abzudecken hat. Der Abwehrspieler muss ja unglaubliche Wege laufen im Spiel.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort für unseren Herrn Bundestrainer, oder, Richard?
Absolut.
Ja, haben wir dann wieder länger beansprucht, als wir eigentlich wollten. Ja,
hat geklappt mit den 20 Minuten.
Ja, ne? Rossi, ja genau.
Rossi, 20 Minuten. Ihr seid ja immer Weltklasse, seid ihr da drin.
Ja. Ja, da bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank. Und erstmal alles Gute für die nächsten Wochen. Ich denke, wir werden das ein oder andere Mal noch kommunizieren. Vielleicht, also wir werden dich wahrscheinlich nicht mehr einladen. Erstmal, du wirst bitte traumatisiert für die nächsten paar Monate. Oder wie du vorhin sagtest, einmal im Jahr ist okay.
Das heißt, 21 haben wir jetzt schon. Jetzt müssen wir das für 22
ja,
jetzt aufheben.
Ja, genau, ja. Auf jeden Fall, es stehen ja noch ein paar spannende Events hoffentlich in diesem Jahr an. Noch einmal Daumen hoch und runter, Rossi. Olympia findet statt, findet nicht statt. Was glaubst du?
Findet statt, ohne Zuschauer, aber findet statt.
Super. Zu
viel Geld im Spiel.
Zu viel Geld. Dann werden wir uns im Vorfeld von Olympia hoffentlich nochmal sprechen. In diesem Sinne, Rossi, vielen Dank. Danke. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Ja, Richard, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir sind ja schon wieder in der Zeit total fortgeschritten. Wir schaffen es aber auch einfach nicht, uns kurz zu fassen, gell? Es ist ein Drama.
Wir machen irgendwann mal einen Podcast, wo wir nur immer mit einer Frage und mit einem Wort antworten. Das versuchen wir mal, so eine Viertelstunde durchzuziehen.
Genau, das sollten wir mal probieren. Aber man hört ja von unseren Hörern auch, dass sie sich dann immer in mehreren Teilen anhören. Und da wir nur einmal im Monat erscheinen im Schnitt, kann man sich das ja dann in Tageshappen von, 3 Minuten aufteilen. Von daher, lass uns zu unserem letzten Thema kommen, nämlich Corona, denn auch Corona feiert so ein bisschen Jubiläum. Ich glaube gestern oder heute vor einem Jahr wurde der erste Lockdown von der Bundesregierung beschlossen und ich erinnere mich, beziehungsweise ich gebe zu, ich habe es recherchiert, wir haben am 13. März 2020 beschlossen, die Saison zum ersten Mal zu unterbrechen. Ich glaube damals nur für einen Monat, also das ist auch ein Jahr her und wir müssen leider attestieren, ein Jahr später ist es nicht viel besser. Oder ist es eigentlich gar nicht besser? Richard, vielleicht so mal ganz kurz, mit welchen Gefühlen schaust du so auf dieses eine Jahr zurück? Corona wahrscheinlich nicht mit den besten, aber was kommt dir da so in den Sinn?
Naja, es kommt in den Sinn, dass tatsächlich uns Corona schon, ich will mal sagen, überrollt hat und den Atem gehalten hat. Wir hatten quasi die letzten German Open, wo wir quasi mit den Chinesen ja ein bisschen in Kontakt waren, dass die eben aufgrund der Corona-Situation in China, in Deutschland, wir hatten angeboten, dass wir da gerne unterstützen. Am Ende sind sie nach Katar gegangen, um eben dort zu trainieren. Und eigentlich hatte man am Anfang immer gedacht, wir machen mal 1 oder 2 Monate und dann hat man festgestellt, das lässt uns nicht los und wir sind ja auch nach wie vor mittendrin und hoffen natürlich jedes Mal auf den nächsten Monat und auf die nächste Variante. Gefühlt wird es tatsächlich so sein, dass wir erst so wirklich wieder ins Helle gehen können, wenn wir noch so eine höhere Durchimpfungsquote haben. Alles andere, auch in Kombination, ohne jetzt ein Virologe zu sein, mit Mutationen und ich weiß nicht was. Ich bin heute früh auch wieder vom Schnelltest gekommen, damit man eben ganz auf der sicheren Seite zumindest mal in einem kurzen Augenblick ist. Das wird uns noch ein Stück weit länger in Atem halten und wir müssen uns dem stellen und haben trotzdem, glaube ich, fürs Tischtennis insofern ein bisschen Glück im Unglück, weil es ja dann zwar nicht mega viele, aber doch ein paar Vereine gibt, die Training ermöglichen. Wir haben das Glück im Unglück, dass wir quasi in der Nationalmannschaft nur einen ganz kurzen, richtigen Lockdown haben. Unsere Landesverbände, unsere Landeskader, also dieser Spitzenbereich, der durfte zumindest etwas trainieren, aber trotzdem ist es eigentlich nach wie vor wie so ein schlechter Film und man hofft eigentlich jedes Mal, dass man sich umdreht, aufwacht und in eine Normalität übergeht. Man muss aber einfach konstatieren, das wird nicht so einfach möglich sein.
Tja. Ja, wir haben, oder ich hab's, nein, wir, du hast mir auch einiges beigesteuert, das mal zum Anlass genommen zu schauen, wie ja Tischtennis und Corona in anderen Ländern gehandelt wurde, und du warst so nett, mir, und in dieser Reihenfolge spiele ich das jetzt auch ab, einen O-Ton von Jörg Bizigayo und Eva Jela zu liefern. Die waren beide ja bei uns Nationaltrainer bzw. Trainerin. Jörg hat dann in USA gearbeitet, Eva ist jetzt in Australien, und als dritten in der Reihe habe ich noch einen treuen Hörer von uns, den Rainer Viel, der kommt hier aus unserer Ecke, aus der Hanauer, und lebt jetzt aber in Le Mans in Frankreich, und ist ein bisschen eine längere Audio, ist aber, glaube ich, ganz interessant, wie in anderen Ländern Corona gehandhabt wird.
Auch in den USA hat die Pandemie natürlich zu erheblich negativen Folgen für unseren heißgeliebten Tischtennissport geführt. Man muss natürlich grundsätzlich wissen oder auch dazu sagen, dass der Tischtennissport generell in Amerika etwas anders aufgebaut ist als hier in Europa, so wie wir das hier kennen mit der Vereinsstruktur. Das ist dort in Amerika etwas anders. Dort gibt es halt Clubs, die mehr oder weniger hier zu vergleichen sind, teilweise mit Tennishallen, wo man Plätze oder Tische mieten kann. Diese Privatclubs haben natürlich auch wie alle anderen Geschäfte oder auch Sporthallen aufgrund des Lockdowns, der auch in Amerika seine Kreise gezogen hat, schließen müssen, phasenweise. In Amerika ist es nochmal so, dass das je nach State und dann auch wiederum County sehr unterschiedlich gehandhabt wird, weil die sehr eigenmächtig handeln können und dies je nach Verbreitung des Virus auch unterschiedlich handhaben, sodass manche wieder früher und manche wieder später aufmachen konnten, aber zum Großteil ist der Tischtennissport doch komplett zum Erliegen gekommen. Was etwas mehr in Mode gekommen ist, ist dadurch das sogenannte Online-Training über Zoom-Meetings oder andere Videoschalten, sodass die Trainer, die dann nicht mehr aktiv in den Clubs Training geben konnten, das Ganze versucht haben, online weiterzuführen und mit ihren Sportlern in Verbindung zu bleiben. Jetzt dadurch, dass die Amerikaner natürlich wie verrückt impfen und dadurch auch der Virus etwas mehr eingedämmt werden konnte, sind sie natürlich dabei, auch wieder teilweise zu öffnen, nicht nur Geschäfte und Restaurants, sondern halt auch wieder Sporthallen. Die Clubs können langsam wieder ihren Betrieb aufnehmen unter bestimmten Bedingungen und mit einer gewissen Anzahl von Sportlern, je nach Größe der Räumlichkeiten, so dass langsam wieder Leben reinkommt. Aber insgesamt hat auch der Verband selber das Turniergeschehen über Monate eingestellt. Die sogenannten vom USA Tables Tennis sanktionierten Turniere waren alle komplett storniert.
Während den Lockdown dürfte die Nationalmannschaft und Nationalkader trainieren, alle anderen nicht. Auch in dem großen Lockdown, der 3 Monate war, im vorigen Jahr schon, da haben die trainiert, sodass die sind voll im Training, aber natürlich nur die Nationalmannschaft. Jetzt, wo kein Lockdown mehr gibt, sind alle voll am Trainieren. Die haben kleine Turniere überall, machen gerade eine Serie australienweit, also 4 Turniere werden gespielt, so wie Open-Turniere, aber sind nur für Australien, was groß genug ist.
Am 17. März kam dann der Lockdown für 2 Monate. Die Saison wurde für alle beendet. Man sagt hier, das war eine Saison blanche. Im Mai gab es eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs mit Auflagen. Aber der Spielbetrieb wurde ganz abgesagt. Es wurden 3 Spieltage gespielt dann letztes Jahr. Bei uns fängt das im September an. Nach 3 Spieltagen, einem Ranglistenturnier, wurde dann die Saison im Mitte November abgebrochen in der Vorrunde. Und seitdem heißt es ja, wir versuchen wir versuchen, die Vorrunde fertig zu spielen. Die Vorrunde wird dann als eine Saison gewertet. Aber seit den neuesten Ankündigungen von unserer Regierung heißt es ja, wir müssen jetzt noch bis Mitte April warten. Da aber dann die Saison dann schon im Mai oder im Juni schon zu Ende ist, dann gehen alle davon aus, dass die Saison wohl abgebrochen wird. Denn was die nächste Saison angeht, geht wohl jeder davon aus, dass 30-50% der Lizenzspieler wegbleiben. Eben wegen den Varianten des neuen, des der Viren, die ja die englische und was weiß ich alles für Varianten dazukommt. Da weiß keiner zu Rechte, wie dann die nächste Saison abläuft, wie gespielt wird. Es heißt, es wird wohl spezielle Masken geben, mit der man spielen kann oder mit dem der Spielbetrieb erlaubt ist, aber ja, keiner möchte so recht mit diesen Masken spielen. Das kann auch jeder gut verstehen. Es ist halt alles sehr traurig. Mir tut's leid. Ich werde nächstes Jahr ganz sicherlich eine Lizenz mir nehmen, weil ich brauche das einfach für meinen Ausgleich, für meinen psychischen Ausgleich und vor allen Dingen, damit ich nicht so dick werde. Mein Sohn allerdings, der wird wohl die Sportart wechseln. Ja.
Ja, Richard, das so weit aus diesen drei Ländern. Ich habe nochmal den Joachim Davy, den wir vorhin schon genannt hatten, Mr. Octagon können wir ihn jetzt, glaube ich, auch nennen, gefragt. Der lebt ja in Singapur. Da ist so ein bisschen ähnlich wie in den USA. Also gibt's ja auch keine Vereinsstruktur. Da bucht man dann quasi in Multisporthallen sich Tische und das funktioniert dort auch soweit. Die haben eine Corona-App-Pflicht und er meinte dann auch, dass er, als ich ihn gefragt habe, am Wochenende jetzt zum ersten Mal seit überhaupt mit einem Kumpeltisch in das Spielen geht dort. Und in Österreich muss ich sagen, ist so ähnlich wie bei uns. Also die haben, glaube ich, eine Testpflicht noch ein bisschen verschärfter bei den Events, aber der Amateursport liegt auch brach. Die Profis dürfen spielen. Vielleicht nochmal auf das, was der Rainer Fiel in Frankreich gesagt hat am Schluss. Das war ja schon so ein bisschen dystopisch, würde ich fast sagen. In Frankreich ist es ein bisschen anders, hat er mir auch erzählt. Die Lizenzgebühren sind dort deutlich höher. Also die Abgaben an die Verbände sind sehr teuer. Also er hat gesagt, er zahlt für seinen Sohn über 200 Euro im Jahr und für sich selber auch weit über 100 Euro. Deswegen auch diese Vermutung, dass halt viele dann quasi auf diese Lizenz verzichten, weil sie eben nicht wissen, ob gespielt wird und eine Rückerstattung gibt's dort wohl in diesem Maße nicht. Siehst du das auch so ein bisschen negativ? Wir haben in einer der letzten Folgen, ich glaube sogar mit Timo, schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken. So, also ich für meinen Teil halt so wie der Rainer selbst. Ich freue mich, wenn ich wieder spielen kann. Für mich kommt das nicht in Frage. Dir wird's ähnlich gehen.
Ja. Und ich denke also, die Herausforderung wird sein, einzuschätzen, in den Risikogruppen, in den etwas älteren oder vielleicht krankheitsbelasteten Spielerinnen und Spieler, wie wird da mit allem umgegangen? Ich bleib einfach mal positiv, wer einmal sich mit dem Tischtennis-Virus, in diesem Fall ist es was Positives, infiziert hat, der bleibt auch dabei. Aber gar keine Frage, wir müssen einfach abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist ja einer meiner Lieblingssätze. Aber gefühlt, glaube ich, wer im Tischtennis ist, der bleibt dabei. Ich hoffe, dass wir nicht so viele Mitglieder und aktive Spielerinnen und Spieler verlieren.
Und vielleicht gewinnen wir sogar noch ein paar dazu, als Gegengewicht zu denen, die wir dann doch verlieren. Der Jörg hat auch gesagt, dass in den USA der Verkauf von Ballrobotern und Tischtennistischen total boomt, so wie bei uns auch. Ja, also vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar dazu, die jetzt in der Corona-Krise dazu gekommen sind, Tischtennis zu spielen. Ansonsten stellt man fest, dass die Länder das, glaube ich, alles sehr ähnlich gehandhabt haben. Und es ist ein bisschen so, wie du gesagt hast. Ich glaube, das Licht am Ende des Tunnels ist dann doch die Impfung beziehungsweise die Ende der Lockdowns. In Australien ist ja die Situation so, dass man ja eigentlich, also dass sie quasi Corona-frei sind, so wie in Neuseeland und da so eine Art Bubble auch haben, aber die sind halt eine Insel und die lassen halt niemanden ohne 2 Wochen Quarantäne rein, das muss ja der Eva Jela auch durchlaufen, das ist bei uns so natürlich nicht möglich, in den USA geht's mit dem Impfen ein bisschen voran, die sind noch nicht ganz so weit, aber vielleicht einen Schritt weiter als wir, vielleicht deine Einschätzung nochmal plus Glaskugel, du weißt nicht, wie schnell wir impfen und wie schnell das funktioniert, aber wie gut ist denn, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir vielleicht nächste Saison wieder...
Ich glaube daran, dass insgesamt die Impfungen eben in den Produktionen jetzt mehr und mehr nach oben gefahren werden. Ich glaube daran, dass wir jede Woche zukünftig mehr Impfstoff bekommen werden. Und wenn ich das einfach mal, ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich habe irgendwo jetzt mal reingereicht bekommen, 2,4 Millionen Impfdosen in Deutschland jede Woche ab einem gewissen Zeitfenster. Wenn ich mir das nicht nur eingebildet habe, dann erwächst daraus ja eine echte Impfperspektive. Ich glaube, sobald wir genügend Impfstoff haben, auch in der Kombination, dass man eben wirklich flächendeckend diese Impfungen jetzt dann auch durchführen kann, dann wird das Licht heller und heller.
Das Licht wird heller und heller. Tischtennis spielen mit Masken, habe ich jetzt so noch nicht gehört. Ist auch irgendwie schwer vorstellbar, oder?
Grad, ist schwer vorstellbar. Wir hatten eine Spielerin in der Trainingsgruppe aus dem Ausland. Wir haben ja diese Situation, wenn jemand eben aus dem Ausland kommt und dann so eine Art 5-Tage-Quarantäne hat, dann darf er oder sie auch im DTTZ eben mit einem negativen Corona-Test eben trainieren. Und diese Spielerin, die hatte tatsächlich eine Maske an und ja, das sind wirklich Trainingsverhältnisse unter speziellen Bedingungen gewesen, aber sie hat das durchgezogen. Also ich glaube, da ist die Sauerstoffaufnahme war leicht gestört, aber sie hat das durchgezogen. Schwer vorstellbar trotzdem für mich.
Online und vielleicht noch ein Punkt vom Jörg aufzugreifen, Online-Training, habt ihr das auch mal gemacht oder?
Nein, also was ich weiß, dass es diese Sache gibt, dass man eben dann quasi online jemanden coacht, aber das kann eigentlich nur in diesen, ich will mal sagen, in erster Linie in diesem Freizeitbereich gehen, wo du dann wirklich diese klassische Technikschulung machst oder eben in diesem Bereich, wo du eben das vielleicht mal so als eine Art gemeinsames Video-Feedback machst. Da kann ich mir das auch vorstellen. Für den Spitzenbereich ist es einfach notwendig, da in der Halle diese Rückmeldung zu geben. Und das ist auch im Augenblick noch gut so. Diese ganzen anderen Online-Bereiche, Bitzi hat das ja in der Kombination auch mit Privatstunden gesagt, muss man sich dann so vorstellen, dass der Roboter eingestellt wird, dass einer eben vom Roboter zugespielt bekommt und dann der Trainer per Zoom-Meeting zugeschaltet wird. Vielleicht probieren wir das mal, Benedikt, und dann arbeiten wir an der Vorhand.
Ja, das wäre doch mal eine gute Idee. Hast du Zeit? Jetzt können wir gleich im Anschluss können wir starten, weil wir sind nämlich, glaube ich, soweit durch. Es war schön, dich zu sehen, muss ich sagen.
Ja, finde ich
also Rossi, auch. Der hat öfters mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das habe ich auch gesehen, aber das gehört auch zu den Pflichten des Bundestrainers, sich uns zu stellen, oder?
Absolut, da muss er auch durch. Aber ich glaube, der muss jetzt einmal durchatmen. Aber er macht das ja gerne.
Sehr gut. Ja.
Also.
Hast du noch einen Cliffhanger für uns?
Natürlich habe ich einen Cliffhanger. Frag mich das nächste Mal doch mal zu. Ja, was zur Salami?
Was zur Salami?
Ja.
Okay, ich frage dich nächstes Mal, was zur Salami.
Die Salami-Taktik sozusagen.
Als wir mit Richard über die Salami-Taktik sprachen, da haben wir ja schon den Titel für die nächste Folge, den für diese müssen wir uns doch einfallen lassen. Ansonsten, ja, wie am Anfang gesagt, ein Jahr Ping-Pong und Brause. Schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Am besten positiv. Und alle Negativen leite ich sowieso immer direkt nur an den Richard weiter. Der darf sich dann mit seinem diplomatischen Geschick damit auseinandersetzen.
Ich stelle mich der Aufgabe.
Sehr gut. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund. Lieber Richard, wir hören uns hoffentlich schon bald wieder bei der nächsten Folge.
So machen ciao, wir ciao. Das. Und sehen uns sogar.
Und sehen uns, genau. Ciao, ciao.
Tschüss. Benedikt, bist du da? Hallo? Benedikt?
Komm, Richie, wir erzählen ein bisschen weiter.
Wir beide so ein bisschen.
Endlich haben wir den Benedikt rausgebracht, jetzt können wir ein bisschen erzählen.
Ja, und das nimmt auch weiter auf, das ist ja ganz witzig.
Ja.
Benedikt hat sich eben verabschiedet, ja.
Also das, ihr seid jetzt ein Jahr dabei, dann ist es halt mal so, ja, dass man auch den Moderator auswechselt und wenn er auch noch so schlecht gegen Abwehr spielt, dann ist er mal ganz schnell draußen.
Ja.
Dann Ping-Pong-Brause ist halt jetzt dein Podcast, Richie.
So, das ist jetzt Rossi. Schön, dass du da bist in der ersten Folge ohne Benedikt, ja. Aber wo ist er denn jetzt?
Ah ja, Verluste gibt es immer, damit muss man.